Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 4. Juli. Hier ist Fußball EMML nach wie vor. Auch an diesem Morgen begrüßt euch ganz recht herzlich Lena Kassel und sicherlich auch dieser Mann. Guten Morgen, Mike Nöcker.
Guten Morgen, Lena Kassel. Wie geht's dir? Spürst du auch ein Stück weit Unabhängigkeit?
Unabhängigkeit? Wieso? Warum? Weshalb?
Ist nicht heute Unabhängigkeitstag?
Ah, ja, das könnte richtig sein.
Jetzt nicht bei uns, aber in den USA.
Ich weiß, du bist sehr amerikanisiert, das wissen wir alle.
Ja, und die sind ja auch unabhängig von der Copa America mittlerweile. Ja,
das ist auch korrekt. Aber ja, also man muss schon sagen, wir hatten ja jetzt so fast 3 Wochen EM Hype-Bubble, wo wir alle unsere rosa-rote Brille auf hatten und einfach so gefühlsduselig durch diese Europameisterschaft marschiert sind. Ja. Und dann müssen wir schon sagen, dass dass dieses Gefühl gestern so einen kleinen Dämpfer bekommen hat. So geht es mir zumindest.
Man kann sagen, man hatte kurzzeitig das Gefühl, die Welt ist zu Gast bei Freunden, Freunde sind zu Gast in Deutschland. Das ist auch in der Hauptsache so. Bis auf diesen Kollegen hier.
Verlierer des Tages.
Und das ist nämlich der türkische Innenverteidiger Meri Demiral. Die UEFA hat nämlich ein Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen eröffnet. Das gab der Verband gestern bekannt. Demiral feierte seinen 2. Treffer beim 2:1-Sieg gegen Österreich im EM-Achtelfinale mit dem sogenannten Wolfsgruß. Und könnte dafür jetzt, Klammer auf, hoffentlich, Anmerkung der Redaktion, Klammer zu, belangt werden.
Ja, das Statement der UEFA lautet im Wortlaut wie folgt: Im Zusammenhang mit dem UEFA-Europameisterschafts-Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei, das am 2. Juli in Leipzig ausgetragen wurde, ist eine Untersuchung gemäß Artikel 31 Absatz 4 der UEFA-Disziplinarordnung in Bezug auf das mutmaßlich unangemessene Verhalten des Spielers Meri Demiral vom türkischen Fußballverband eingeleitet worden.
Die politische Dimension, Lena, des Jubels ist offenkundig. Der Wolfsgruß. Menschen mit Kindern, die mal im Kindergarten waren, wissen, das ist der Schweigefuchs. Der ist aber nicht so niedlich, wie er sein sollte, denn das ist ein Symbol der grauen Wölfe. So werden die Anhänger der rechtsextremistischen und ultranationalistischen Ülkücü-Bewegung bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Welche Konsequenzen erwartest du jetzt?
Also ich sag mal so, wenn Regenbogenbinden in Katar verboten sind, weil sie angeblich, ein politisches Statement sind und diese sind ja in den Stadien verboten, dann dürfte die Konsequenz, glaube ich, doch auch hier klar sein. Und nicht nur auf sportlicher Ebene muss es jetzt Konsequenzen geben. Hoffentlich kommt es zu einer Sperre von Demiral. Aber es sollte auch ein Umdenken in der deutschen Politik stattfinden. Denn dieser Wolfsgruß ist in Deutschland nicht verboten. Er ist zum Beispiel in Frankreich verboten, aber er ist eben nicht in Deutschland verboten.
In Österreich auch übrigens.
In Österreich. Also, und das heißt ja schon was, ne? Wenn
selbst in Österreich.
Also man muss schon sagen, warum duldet man die Macht? Demonstrationen von türkischen Rechtsextremisten und verbietet den Wolfsgruß nicht einfach. Also da muss jetzt eben auch auf politischer Ebene meiner Meinung nach ein Umdenken stattfinden, dass man solchen menschenverachtenden Äußerungen hier in Deutschland absolut und am liebsten auch überall auf der Welt keinen Platz gibt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass, wie sollen wir das am besten beschreiben, das ist halt nicht einfach nur ein Gruß von so einer doch eher rechtskonservativen Gruppierung. Nein, also die Grauen Wölfe, die fordern sozusagen die Auslöschung der Kurden, der Jesiden und so weiter und so fort, also von vielen, vielen Minderheiten. Und wenn die UEFA es nur im Ansatzweise ernst meint mit den Worten "Say no to racism" und so weiter und so fort. All das, was sie ja immer und seit Jahren in jedweder Kampagne nach außen plärren, dann gibt es hier keinen Graubereich. Dann gibt es hier nur schwarz oder weiß. Und dementsprechend muss es eine Sperre für Demiral geben. Und ad absurdum hat es dann das türkische Außenministerium geführt, denn Ja, das Ganze gibt nämlich jetzt auch ein politisches Nachspiel, denn das türkische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Ankara vorgeladen. Die deutsche Empörung sei nämlich, Zitat, fremdenfeindlich. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist keine Postillon-Meldung, das meinen die ernst. Und ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit dieser Jubel, dieser vermeintlich harmlos anmutende Jubel, noch wirklich Tragweite bis in die Politik hat. Ich glaube, so klein und nur, dass es nur eine Sperre für Demiral ist, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, das wird wesentlich weitere Ausläufe haben, als wir vielleicht jetzt noch vermuten. Und ich bin einfach sauer. Ich bin richtig sauer. Vor allen Dingen, weil natürlich das alles, die wirklich sportlich sehr, sehr gute Leistung der Türken, zumindest auf einer Gefühlsebene, in ein anderes Licht rückt. Also man hätte, also weißt du, wie ich das meine? Wir haben die ja abgefeiert.
Ich weiß total, was du meinst. Und die Geschichte ist, ich war ja in Dortmund und habe Portugal gegen Türkei in Dortmund gesehen. Und es war ein fantastisches Volksfest. Und es ist eine... In Umfragekreisen sagt man, es ist N+1. Also ich bin nur mein eigener Zeitzeuge. Es ist keine repräsentative Umfrage, aber ich bin ins Stadion gegangen und wer schon mal in Dortmund war und aus Richtung der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund gekommen ist, der weiß, man muss über eine Brücke gehen, die über die B1 führt und dann kommt man eben in Richtung dieses Stadions. Und vor mir war ein türkischer Fan, der jeden, aber auch wirklich jeden Fan aus Portugal mit dem Wolfsgruß begrüßt hat, wo ich schon dachte, Alter, was geht hier falsch? Und auf der anderen Seite, es ist so tolle Stimmung, es ist so fantastisch, was auch vor allem die türkischen Fans an Farbe auch in diese Euro bringen, dass es so absolut niederträchtig, erbärmlich und ehrlicherweise auch mir für die Türken total leidtunend ist, dass wir jetzt über dieses Thema reden, aber wir müssen über dieses Thema reden, weil es ist absolut Hardcore-Fascho, worüber wir reden. Und es lässt einen, so wie du es gerade gesagt hast, absolut fassungslos zurück, weil man auch irgendwo jetzt auf Abgrenzung wartet, die man nicht bekommt. Du hast es gerade erzählt, das Außenministerium bestellt den deutschen Botschafter ein, was ja diplomatischen Riesending ist. Der Verband äußert sich nicht. Der Spieler...
Ja, der Spieler, der postet das sogar noch auf seinem Instagram-Account. Also wie unterreflektiert und menschenverachtend er dann wirklich ist, zeigt sich dann eben unterm Brennglas auf seinem Instagram-Account, wo er diesen Faschogruß auch noch prominent platziert und es mittlerweile über 2,5 Millionen Menschen gesehen haben. Also es lässt einen fassungslos zurück.
Ja, und gesagt hat, zitiert wurde mit, ich hoffe, dass ich diesen Gruß bei der Euro noch öfter zeigen kann.
Ja, also unglaublich.
Lass es uns mal hardcore machen. Das ist so, als wenn irgendein deutscher Spieler, nennen wir ihn XY, irgendwas, keine Ahnung, Meier, Müller, Schulze, einfach nach dem Sieg den Hitlergruß zeigen würde.
So ist es.
Und sagen würde, ich hoffe, ich kann das noch öfter machen in diesem Turnier.
Also offensichtlicher und plakativer kannst du dein menschenverachtendes Gedankengut nicht nach außen tragen. Und die Euro zeigt an so vielen Stellen so gut, warum es gemeinsam schöner ist, warum es vielfältiger schöner ist, warum Pluralität toll ist und warum das diese engstirnigen, kleinsinnigen, ewiggestrigen nicht verstehen. Das bleibt mir nach wie vor einfach ein Rätsel.
Lass uns über was Positiveres reden.
Gewinner des Tages.
Das ist offenbar der FC Bayern, denn mit einem Jahr Verspätung bekommt der deutsche Rekordmeister wohl endlich seinen ersehnten Wunschspieler. Wie Sky berichtet, ist der Transfer von Mittelfeldspieler Joao Palhinha nämlich so gut wie in trockenen Tüchern. Demnach wurde zwischen dem FC Fulham und den Bayern eine grundsätzliche Einigung erzielt.
Geklärt werden müssen lediglich noch einige Details, ehe der Deal über die Bühne gehen kann. Als Ablöse werden wohl 51 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Bonuszahlungen fällig, also 56 Millionen Euro. Der 28-Jährige soll einen Vertrag bis 2028 an der Sebener Straße unterschreiben. Bei der Euro ist er Stammspieler bei Portugal geworden. Ist es eine Verstärkung für den FC Bayern? Braucht der FC Bayern diesen Spieler, ja oder nein?
Der FC Bayern braucht diesen Spieler unbedingt, denn ich glaube, es ist entscheidend für den Erfolg in der Zukunft, was auf dieser Sechserposition passiert. Sie haben, glaube ich, seit Javi Martinez 2013 den FC Bayern verlassen hat, keinen defensiv starken Sechser mehr gehabt. Wir alle wissen, mit ihm ist das Triple gelungen. Sie haben die Champions League gewonnen und seitdem klafft da eben eine Lücke auf der Position des defensiv denkenden Sechsers. Das ist weder Konrad Leimer, das ist kein Leon Goretzka und das ist auch kein Joshua Kimmich und auch kein Alexander Pavlovic. Von daher halte ich auch die 50 ja, oder sogar 51 Millionen Euro für gerechtfertigt, weil Palinha mit seinen 29 Jahren richtig erfahren ist. Er bringt Premier League-Erfahrung mit. Er ist der Typ Abräumer. Er ist aber auch ein Pressing-Monster. Ich habe ihn mir gegen die Slowenen genau angeguckt, wie er da über den ganzen Platz gepresst hat. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, ja, der FC Bayern hat da einen, würde ich sagen, Transfer-Coup gelandet und sie haben eine Planstelle endlich besetzen können, die schon lange da ist. Und eventuell haben sie ihren neuen Javi Martinez. Und von daher kann man den Bayern nur zu diesem Deal gratulieren. Und bin sehr gespannt, was das auch für die neue Saison in Richtung Meisterschaft heißt. Ist auf jeden Fall eine Ansage.
Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
Das erste deutsche Fernsehen, egal wie ihr es nennen wollt, eines ist immer geblieben. Die Sportschau mit der Bundesliga-Hinrunde, samstags ab 18 Uhr im Ersten.
Und jeder Fußballfan kennt's ja, ne? Ohne die Bundesliga am Samstag, da fehlt doch was. Erst wenn nach der Sommerpause die Saison wieder startet, wird das Leben wieder so richtig spannend. Ja, bekommt das Wochenende wieder die nötige Würze, dann gibt es wieder einen ultimativen Ort, an dem der Spieltag gefeiert wird. Und das ist die Sportschau. Da gibt es nämlich nicht nur alle Spiele, alle Tore. Nein, es gibt auch Kontext, es gibt Geschichten, es gibt Drama, es gibt einen Spannungsbogen. Man bekommt so, so, so viel mehr, als einfach nur ein Ergebnis übermittelt. Und von daher freue ich mich persönlich immer auf samstags um 18 Uhr.
Genau, dann wird gefeiert, dann wird der Fußball gefeiert und das Ganze in der Sportschau. Denn die Sportschau setzt dem Tag die Krone auf und macht den Samstag erst zu einem richtigen Samstag. Die Sportschau mit der Bundesliga-Hinrunde. Einschalten immer samstags ab 18 Uhr im Ersten.
Auf dem Weg zum Sommermärchen.
Nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale auf Spanien. Der englische Schiedsrichter ist Anthony Taylor. Er wird die Partie übrigens leiten. Und das könnte möglicherweise ein gutes Omen sein, denn Deutschland gewann bisher beide Länderspiele unter seiner Leitung. Lena, du bist ja morgen nicht bei uns und wir werden auf deine Expertise verzichten müssen. Deshalb fragen wir dich natürlich schon heute, wie kommen wir ins Halbfinale?
Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Es ist eigentlich auf dem Papier ein 50-50-Spiel, vielleicht mit einem leicht favorisierten Spanien. Aber ich glaube, wir kommen mit Erfahrung weiter. Ich glaube, wir kommen mit hohem Anlaufen weiter. Und ich glaube, wir kommen mit einer defensiven Seriosität auf den Außenbahnen weiter. Das sind erstmal so, glaube ich, die drei Bausteine, wo ich sagen würde, wenn die erfüllt sind, dann haben wir gute Chancen, ins Halbfinale einzuziehen. Ich halte die deutsche Mannschaft wirklich in der Gesamtheit für erfahrener. Ich glaube, Jens Lehmann sagte, bei den Spaniern spielen nur Kinder. So würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber ich glaube schon, dass wir auf der einen oder anderen Position doch mehr Erfahrung, mehr Renommee haben und schon einige Spieler haben, die schon viele Turniere absolviert haben. Und ich glaube, wenn wir da mit breiter Brust, mit dem Heimpublikum all das auf den Platz bringen, haben wir etwas, was die Spanier nicht haben.
Und du würdest wie aufstellen?
Es gibt ja so ein paar vakante Positionen. Ich würde sagen zwei. Also einmal die Linksverteidigerposition, Maxi Mittelstädt oder David Raum. Dann gibt es die Position zwischen Leroy Sané oder Florian Wirtz. Ich würde mit David Raum spielen. Er hat einen guten Eindruck gemacht gegen Dänemark. Er kam ja auch schon gegen die Schweiz rein. Dann hat er gegen Dänemark auch noch den Assist gegeben. Ich glaube, er hat auch noch ein bisschen mehr Tempo als Maxi Mittelstädt. Und irgendwie habe ich bei ihm das Gefühl, dass er gerade in so einem Flow ist, dass er in einem Momentum ist. Und ich glaube, ich würde die Welle dann mit ihm einfach weiterreiten. Und es ist zwischen Leroy Sané und Florian Wirtz auch wirklich eng, weil auf der einen Seite hast du mit Florian Wirtz einen Spieler, der sehr, sehr viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hat. Das hat er zumindest immer bei Leverkusen gezeigt. Also gerade wenn du hoch anläufst, ist das jemand, der oftmals einen Gegner sehr gut unter Druck setzen kann und viele, viele, viele Balleroberungen hat. Und ich glaube, darauf wird es ankommen, dass du die Spanier überhaupt gar nicht erst ins Spiel kommen lässt. Also sie relativ früh störst, sodass sie erst gar nicht ihr dominantes Spiel aufbauen können. Und ihre Schwächen liegen eben in der Defensive. Von daher hast du mit Florian Wirtz, glaube ich, da einen Balleroberer. Und du hast aber mit Leroy Sané einen exzellenten Konterspieler. Und darauf wird es irgendwie auch ankommen, weil die Spanier sich eben auch verwundbar gezeigt haben in der Konterabsicherung gegen Georgien. Leroy Sané ist ja nicht ganz fit, das sagt er auch immer wieder. Er hat zwar jetzt keine Schmerzen mehr, hat ja diese Schambeinverletzung. Ich glaube, ich würde mit Florian Wirtz gehen. Und wer sich jetzt die Frage stellt, ob Kai Havertz oder Niklas Füllkrug, ich glaube, dass also ein prädestinierteres Spiel für Kai Havertz gibt es nicht. Ich glaube, du brauchst seine Tiefenläufe, du brauchst jemanden, der Räume zieht. Und das ist nicht Niklas Füllkrug, das ist Kai Havertz, der eben auch ein Spieler ist, der eine Kontersituation mit seiner Ballbehandlung, mit seiner Dynamik auflösen kann. Und von daher ist das für mich auch gar keine Frage, Kai Havertz im Sturm. Also Florian Wirtz, David Raum, der Rest, bei den, also die anderen Positionen sind für mich klar.
Jetzt hast du die Schwächen von Spanien schon angesprochen. Gibt's noch mehr?
Ja, also natürlich reden jetzt alle über Lamine Yamal und Nico Williams. Also ja, sie sind unfassbar dribbelstark, sie sind unbekümmert, sie haben ein atemberaubendes Tempo. Aber im Defensivverhalten sind sie wirklich noch sehr, sehr grün hinter den Ohren und nehmen ihre Aufgaben da nicht immer so ganz so wahr. Das heißt, es wird Räume hinter ihnen auf den Außenpositionen geben. Ich halte auch Unai Simon für nicht unantastbar. Also er ist nicht die internationale Klasse, wie es ein Iker Casillas war. Er steht sehr, sehr weit vor dem Tor. Also auch da sollte man vielleicht mal ein bisschen sein Köpfchen hochheben und gucken, ob man da nicht eventuell auch mal einen etwas höheren, längeren Ball über ihn spielen kann. Und er ist auch einfach nicht sicher bei hohen Bällen. Also ihn sehe ich auch so ein bisschen als Schwachstelle bei den Spaniern und auch das Tempo in der letzten Kette. Also die Defensive ist bei den Spaniern nicht sattelfest. Das heißt, setz sie richtig früh unter Druck. Ich glaube, du darfst nicht den Fehler machen und zu tief stehen. Ich glaube, dann können sie nämlich ihr Spiel aufziehen und dann, wenn du nur in diese 1-gegen-1-Duelle gerade auf den Außen kommst, dann wird das echt zum Problem werden. Du kannst sogar eventuell situativ auch in so einem 3-5-2 stehen, also dass Robert Andrich sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, weil dann Maxi Mittelstädt oder David Raum und auf der anderen Außenposition Joshua Kimmich viel breiter stehen können und eventuell Nico Williams und Lamine Yamal schon bei ihrer Ballberührung bei der ersten schon direkt stören können. Ich glaube, darauf wird es auch ankommen, dass du ihnen nicht viel Rasen gibst. Also von daher, sie sind verwundbarer, als man zunächst glaubt. Und dementsprechend mein Tipp, entweder 1-0 Deutschland nach 90 Minuten oder 2-1 Deutschland nach Verlängerung. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir ins Halbfinale kommen.
Und können wir das vielleicht auf den Nenner bringen? Damit wir Räume haben, bringen wir Raum. Und wenn wir später keine Lücke finden, bringen wir unsere eigene Lücke.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, so genau kann man, also besser wird es ja nicht. Exakt, ja. Ha, haben wir es doch.
Dann
haben wir es doch. Matchplan.
Steigen wir doch aus hier.
Matchplan ist fertig.
So, alles fertig. Dann steigen wir doch aus an dieser Stelle. Du hast morgen frei.
Naja, also ich arbeite trotzdem. Ich moderiere den Deutschen Podcastpreis. Also ganz frei habe ich nicht, aber ich habe Fußball frei.
Fußballfrei, so. Immerhin. Dafür kommt morgen Marco Hagemann. Darauf freue ich mich sehr. Und ich finde es zumindest eine adäquate, halbwegs. Es ist ein halbwegs adäquater Ersatz.
Absolut. Ganz liebe Grüße an Marco und euch viel Spaß. Ja. Wir werden dann natürlich noch, also Marco und Mike, auf die weiteren Viertelfinalpartien schauen, ganz klar. Und wir hören uns dann Montag wieder. in alter Frische. Da werden wir alles analysieren, ganz klar. Dann dürfen wir uns hoffentlich auch Halbfinalist nennen.
Auf jeden Fall. Bin dabei. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen feinen Tag, wie immer als Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.